Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Einen schönen guten Abend. Spannung bis zur späten Stunde. Bei den Mülheimer Theatertagen wird der so renommierte Mülheimer Dramatikerpreis verliehen. Die öffentliche Sitzung der Jury, die dauert noch an. 7 Stücke standen zur Wahl. 1 Stück wird gewinnen. Welche Dramatikerin, welcher Dramatiker das sein wird, am Ende unserer Fazitsendung wird das hoffentlich feststehen. Wir werden dann darüber unmittelbar berichten. Zuvor sprechen wir über eine neue Così fan tutte Aufführung am Aalto Musiktheater in Essen, über eine Tagung zum Thema DDR-Museen in der Kunsthalle Rostock und über einen Beitrag, den Deutschlandfunk Nova gesendet hat. Jetzt stellt sich heraus, dass dieser Beitrag vielleicht eine Fälschung war. Gleich mehr dazu. Zunächst wollen wir an diesem Abend ganz aktuell über Journalismus sprechen und auch über uns, Deutschlandradio. Es kann nämlich sein, dass wir in unserem Programm Deutschlandfunk Nova im Februar 2018, also vor mehr als einem Jahr, eine Geschichte gesendet haben, die mehr oder weniger eine Fälschung ist. Der Beitrag über sexuelle Aufklärung ging der Frage nach, macht Kokosöl meinen Penis länger? Journalistische Fälschungen sind ein Problem für jede Redaktion. Gerade der Fall Relotius hat für den Spiegel eine ungeheure Dimension bekommen. Wir haben darüber mehrfach ausführlich berichtet. Gibt es jetzt also im Deutschlandradio einen Fälschungsfall? Darüber möchte ich nun mit Lena Sterk sprechen, Redaktionsleiterin Online und Social Media bei Deutschlandfunk Nova. Schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Wovon handelt denn dieser Beitrag, über den nun diskutiert wird?
Der Beitrag lief in unserer Sendung 100. Das ist ein Format, in dem wir sehr persönliche Geschichten erzählen, die natürlich aber wahr sind, hoffentlich in den meisten Fällen. Und in diesem Fall ging es um eine Frau, die mit 19 Jahren nach Indien gegangen ist und dort in einer Klinik gearbeitet hat, wie sie uns erzählt hat und auch glaubhaft gemacht hat und dort Menschen sexuell auch aufgeklärt hat. Und dann später diese Arbeit in Deutschland nochmal in einer anderen Form mit aufgenommen hat, so wie sie berichtet hat und auch glaubhaft versichert hat in der Arbeit mit Flüchtlingen.
Wie konnte denn jetzt der Verdacht aufkommen, es könne sich um sowas wie eine Fälschung handeln?
Der Verdacht kam bei uns tatsächlich durch die Recherchen der Kollegen des Spiegels auf, die sich um diese Autoren sehr gekümmert haben. Da ging es eigentlich um eine ganz andere Geschichte oder nicht im Hauptsatz um diese Geschichte und diesen Teil ihrer Biografie, sondern es ging darum, dass sie sich eine Familiengeschichte möglicherweise erdacht hat mit jüdischen Vorfahren, die sie offensichtlich nicht hat. Das kann ich alles nur dem Spiegel nach entnehmen. Ich habe noch keine Belege selber dafür. Aber diese Verdachtsmomente haben uns auch dazu gebracht, dass wir doch denken, dass wir möglicherweise einer gezielten Täuschung aufgesessen sind.
Also vielleicht sogar eine Fake-Biografie dieser Autorin. Was sagt sie denn zu den Vorwürfen? Sie kennen natürlich den Namen. Sie ist ja unter Pseudonym, glaube ich, in diesem Beitrag aufgetreten, der ja online nicht mehr nachzuhören ist. Also Sie haben den aus dem Online-Angebot rausgenommen.
Genau, um das ganz kurz zu erklären, wir haben ihn auch deshalb rausgenommen, weil bei uns im Staatsvertrag steht, wenn es Zweifel gibt, dann müssen wir bei solchen Fakten, dann dürfen wir es nicht publizieren. Das war der Grund, warum wir das auch anders gemacht haben als andere Publikationen. Wir haben natürlich versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen und versuchen das auch weiterhin, weil ich es auch sehr wichtig finde, dass wir weiter davon ausgehen, dass das ein Verdacht ist. Ich habe nicht diese Recherchen gemacht. Ich finde das am wichtigsten, dass wir wirklich Kontakt mit ihr bekommen, damit sie sich dazu äußern kann. Und das ist bis jetzt aber noch nicht gelungen.
Wie kann das denn jetzt weitergehen? Also welche Schritte werden Sie unternehmen?
Wir denken gerade sehr viel nach. Das klingt so ein bisschen lustig vielleicht, weil es sehr passiv klingt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal natürlich versuchen, nochmal in den Details aufzuräumen, wie es in der Recherche zustande gekommen ist, was wir überprüft haben, die verschiedenen Mails und Skripte und so weiter, das ganz genau aufzuräumen. Wir warten weiterhin auf eine Rückantwort von der Dame, müssen dann natürlich irgendwann davon ausgehen, dass es auch eine Nichtantwort müssen wir einordnen einfach. Wichtig für uns ist aber, dass wir besonders bei Angeboten, die von Kollegen kommen, die wir möglicherweise noch nicht kennen, die möglicherweise von Ereignissen berichten, die in der Vergangenheit liegen und die auch aus dem Ausland berichten, wir besonders aufmerksam jetzt sein müssen. Es ist schrecklich für uns, dass das so passiert ist. Das ist was wir sehr bedauern auch. Es reicht nicht, dass wir jetzt nur uns darauf ausruhen, dass wir möglicherweise getäuscht sind, dass da irgendwie ein Betrug möglicherweise hintersteckt, sondern es ist auch wichtig für uns zu überprüfen, wie wir genauer Quellen sichern können, als wir es bisher schon tun, weil wir da einfach einen sehr hohen Anspruch eigentlich haben.
Hat denn die Autorin mehrfach für Deutschlandfunk Nova gearbeitet?
Nee, sie hat diesen einen Beitrag für uns gemacht und sie war aber zweimal in einer anderen Rolle noch bei uns im Gespräch, weil sie auch ihr Blog ausgezeichnet worden ist einmal und weil sie wegen einer Postkartenaktion an Dennis Yücel auch im Fokus der Öffentlichkeit stand. Da war sie sozusagen eine Gesprächspartnerin, aber nicht eine Autorin.
Soweit dieser Stand am Samstagabend. Über den weiteren Fortgang der Dinge werden wir selbstverständlich hier in unseren Programmen berichten. Lena Sterk war das, Redaktionsleiterin Online und Social Media beim Deutschlandfunk Nova, über diesen Verdachtsfall, der Verdacht, einen gefälschten Beitrag gesendet zu haben. Frau Sterk, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Am Anfang ist die Liebeswelt noch in Ordnung. Dorabella liebt ihren Verlobten Ferrando. Fiordilici liebt Guglielmo. Doch so standhaft oder standfest die beiden jungen Damen auch scheinen, so wankelmütig werden sie. Ein Spiel über Liebesirrungen und Liebeswirrungen. Così fan tutte. So machen es alle. Eine grandiose Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Abend hat das Aalto Musiktheater in Essen das Werk neu herausgebracht. Der Brite Stephen Lawless hat inszeniert. Thomas Nettopil, der Generalmusikdirektor, er hat dirigiert. Und für Fazit zugehört hat Ulrike Gondorf. Sie ist live in Essen am Telefon. Frau Gondorf, guten Abend.
Guten Abend.
Die scheinbare Kraft der Treue und die wirkliche Kraft der Verführungskünste. Die beiden Männer spielen ja ein misstrauisch böses Spiel. Sie stellen eine Falle nach der anderen und die Geliebten, die beiden, die tappen da hinein. Diese Geschichte kann man szenisch brav nacherzählen oder keck zuspitzen. Wofür hat sich denn Stephen Lawless entschieden?
Er hat eine sehr elegante, sehr subtile, man kann sagen, von außen angesehen durchaus konventionelle Aufführung gemacht. Also er spielt das in einem Ambiente des 18. Jahrhunderts, in einem wunderschönen weißen Raum. Frank-Philipp Schlössmann hat diese Bühne gebaut und die ebenso eleganten, exquisiten Kostüme dazu beigesteuert. Das Ganze spielt ja in Neapel am Golf. Also da gibt es ein paar römische Ruinen. Es ist diese Zeit des späten 18. Jahrhunderts, als man beginnt, sich für die Antike zu interessieren. Also bestechend schöne Bilder, die man hier sieht. Und dann bleibt das Stück also in seiner Zeit, in seinem großbürgerlich bis adligen Ambiente. An all diesen Dingen hat Stephen Lawless nichts Revolutionäres unternommen, aber er ist sehr, sehr fein in die Details gegangen und er hat dieses schwebende Gefühl, ist es noch echt oder schon falsch, wer betrügt wen, wer gibt etwas vor, wer fühlt echt vielleicht etwas, von dem er vor 5 Minuten noch nicht wusste, dass er das jemals fühlen würde. Aber es kann ja sehr viel wahr sein in einer Seele im Laufe eines Abends. Und da sehen wir hier große Wechsel und sehr, sehr feine Schwankungen und alles sehr, sehr überzeugend dargestellt von dem Ensemble.
Er ist fein ins Detail gegangen, haben Sie gesagt, Frau Gondorf. Das bedeutet, die Personenregie ist wirklich sehr differenziert, sehr subtil dann auch.
Und er hat auch Spuren gefunden in diesem Stück, die einem durchaus noch was Überraschendes erzählen, auch wenn man Così fan tutte schon einige Male gesehen hat. Zum Beispiel sind bei ihm die Frauen bei weitem nicht so passiv, wie Sie es vorhin so resümiert haben, wie wir es meistens sehen. Sondern es ist tatsächlich ja so, am Anfang des zweiten Akts, dass die Frauen sich entscheiden und in diesem Moment eigentlich die Geschichte entgleitet und auf ein ganz anderes Feld versetzt wird. Die Männer wollen ihre Bräute verführen, indem sie mit einer gefälschten, verkleideten Identität auftauchen. Aber natürlich hat offensichtlich jeder erstmal die Absicht, seine eigene Braut zu verführen und das ganze Spiel unter Kontrolle zu halten. Und die Mädchen entscheiden sich plötzlich über Kreuz und denen gefällt plötzlich der andere Mann besser. Und dann sind natürlich die Männer vollkommen aufgeschmissen. In diesem Bühnenbild sieht man einen kleinen Ausbruch des Vesuvs im Hintergrund und einen Ascheregen, was noch ein bisschen auf eine ironische Weise vielleicht symbolisiert, dass da gerade ein Erdbeben läuft. Und das ist natürlich sehr interessant, weil es auch ein bisschen diese eingespielten Rollen und Aktivitäten mit einem ungewohnten Blick erzählt.
Also durchaus selbstbewusst, diese beiden Frauen. Musikalisch war die Aufführung Chefsache. Der Generalmusikdirektor Thomas Nettopil hat dirigiert. Und wir hören hier, wie sehr fein er das gemacht hat, zumindest in diesem Ausschnitt aus der Generalprobe. Das Terzett Suave sia il vento. Alfonso, der das ganze Verwirrspiel anschiebt, er umschmeichelt Fiordilici und Dorabella.
Thank you.
Dieser Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, der war knapp eine Minute lang. Frau Gondorf, wurden denn die gut drei Stunden der Oper auch so differenziert musiziert, wie wir es gerade gehört haben?
Ja, es war schon ein kleines Wunder, muss man sagen. Wir haben da Tamara Banjeschewitsch gehört, Karin Strobos und Baujan Andarjanov. Und das sind alles drei Stimmen, wie wir in diesem kleinen Ausschnitt gehört haben, die wunderbar zusammenpassen. Junge, technisch sehr souveräne Stimmen. Die drei anderen, die noch dazukommen, die stehen denen in gar nichts nach. Also souveräne Sänger, die mit den Schwierigkeiten so umgehen, dass man vergisst, dass es Schwierigkeiten sind, die aber vor allen Dingen sehr schlank, sehr direkt, sehr natürlich das Ganze singen können. Dabei junge Leute sind, die auch diese Handlung glaubhaft spielen und verkörpern können. Die beiden Damen sehen sich sogar ähnlich zum Verwechseln. Mozart hat das Stück für zwei Schwestern geschrieben. Deswegen sind sie auch stimmlich so ähnlich, die beiden Rollen, weil diese beiden Sängerinnen so waren. Es hatte heute Abend so eine kleine Auferstehung für die, die es wussten.
Also szenisch und musikalisch wirklich ein sehr, sehr guter Abend in Essen.
Ja, vor allen Dingen muss man natürlich Tomasz Netopil nennen, der das mit einem ganz kleinen Orchester, das ganz hoch im Graben aufgefahren ist, wirklich ganz enorm durchgearbeitet hat. Also was da dynamisch passiert, wie die Instrumentalfarben gemischt sind. Da ist wirklich dieses Juwel Così fan tutte zum Funkeln gebracht hier in Essen.
Mozarts Così fan tutte am Aalto Musiktheater in Essen, inszeniert von Stephen Lawless, dirigiert von Tomasz Netopil. Ulrike Gondorf hat live uns von dieser Premiere berichtet. Frau Gondorf, Dankeschön.
Gerne.
Die Mülheimer Theatertage sind neben dem Berliner Theatertreffen das Forum in Deutschland, auf dem die wichtigsten neuen Stücke und Inszenierungen der Saison präsentiert werden. Schon eine Einladung zum Festival ist eine Auszeichnung. Am Schluss der Theatertage wird das beste Stück, der Mülheimer Dramatikerpreis, vergeben und der ist mit 15.000 Euro dotiert. 7 Autorinnen und Autoren waren nominiert. Elfriede Jelinek, Sibylle Berg und Wolfram Höll, das sind die bekannteren Namen. Dann noch Thomas Köck, Konstantin Küspert, Enis Marci und Clemens Setz. Vor wenigen Minuten ist die 44. Auflage des Festivals zu Ende gegangen. Bernhard Doppler ist am Telefon in Mülheim, noch im Theater und schneller als erwartet, Herr Doppler. Also ist dieses Ergebnis gekommen. Also war das wohl ein klares Urteil auch der Jury. Wer hat denn den Preis gewonnen?
Ja, den Preis hat Thomas Köck gewonnen für sein Stück Atlas. Es war ein, bis auf eine Gegenstimme, ein sehr eindeutiges Urteil. Ich freue mich auch selber. Ich habe das auch für die beste Aufführung in Mülheim gehalten. Und noch dazu kommt, dass er auch gleichzeitig den Publikumspreis gewonnen hat. Das war letztes Jahr nicht so. Thomas Köck ist nämlich Titelverteidiger. Auch letztes Jahr hat er den Preis in Mülheim gewonnen. Aber da war er der letzte Platz beim Publikum, da hat er übrigens offensichtlich auch aufgeholt. Also ein Doppelsieg, kann man sagen. Für Thomas Köck sind diese Mülheimer Theatertage. Und es ist eigentlich ja ein Stück, das hier gewonnen hat, das im Grunde ganz ein Auftragswerk des Schauspiel Leipzig, das ganz auf Leipzig zugeschnitten scheint. Es thematisiert die Wende 89. Es thematisiert das Schicksal von vietnamesischen Gastarbeitern zum Zeitpunkt der Wende und spiegelt das wieder in anderen Situationen auch von Nordvietnam und Südvietnam, von Boat Peoples in Nordvietnam und Südvietnam. Ein historisches Stück, scheinbar, und doch wirkt es ungeheuerlich aktuell.
Also auch ein explizit politisches Stück. Wurde das auch entsprechend vor den Juroren so diskutiert?
Ja, sicherlich ist ein politisches Stück, aber auch ein vor allem sehr poetisches und im Grunde vor allem auch berührendes Stück. Nicht ein moralisierendes Stück über die Flüchtlingskrise, wie man es sich vielleicht erwartet, sondern ganz im Gegenteil, durch diesen historischen Ansatz, durch dieses Aus-der-Zeit-Fallen der Vietnamesen, das aus der Zeit fallen ist das große Thema dieses sehr musikalisch komponierten Stückes, geht es über eine triviale Politisierung dieses Themas weit hinaus.
Die Jury hat ja öffentlich getagt, das Ganze wurde auch im Livestream übertragen im Internet, also konnte man ja auch sehen, so wie sich so ein bisschen die Favoriten herausgeschält haben. Gab es denn noch ein zweites Stück, das vielleicht ähnlich ja gut bewertet wurde?
Ja, Auch von mir ein großer Favorit war das Stück, das heute erst gezeigt wurde, kurz vor der Jury-Sitzung, Enis Maci, Mitwisser. Dieses Stück ist insofern ja auch vielleicht vergleichbar, auch von der Form sehr interessant, denn es nimmt drei Mordfälle zum Anlass, sie nicht von den Tätern zu sehen, sondern von den Mitwissern im Netz, die diese Geschehnisse kommentieren, zum Beispiel den Mord in Amerika an seinen Eltern, bei einem Kind, bei einer Party. Die werden kommentiert von den Mitwissern im Netz und diese Mitwisser sind auch wir. Dieses Stück von Enis Maci ist also auch von der Form äußerst interessant. Es hat bei vielen Juroren Zweifel gegeben, ob man jetzt Köck oder Maci den Preis geben soll und dann hat es doch für Thomas Köck ausgeschlagen.
Sieben Stücke waren eingeladen bei den Mülheimer Theatertagen. War das insgesamt ein guter Jahrgang, Herr Doppler?
Ja, also man kann ja gewisse Tendenzen der Entwicklung des deutschen Dramas, das Mülheim steht eben schon seit 44 Jahren da feststellen. Es sind nicht so beachtet worden, also private Geschichten oder Familien, psychologische Familiengeschichten, wie sie vielleicht von Reza bei das Setzstück war, so ein wenig gegeben sind, sondern viel interessanter sind eigentlich doch die politischen Themen, die Zukunftsthemen, vor allem wenn sie dann in so anspruchsvollen Formen wie bei Maci oder Köck behandelt werden. Auch Elfriede Jelinek war wieder im Gespräch, aber dann sagte die Jury, ach, wir haben Elfriede Jelinek doch schon fünfmal den Preis verliehen, 20-mal war sie nominiert. Ist zwar ein ganz großartiges Stück, sie soll noch ein zweites Mal den Nobelpreis bekommen, scherzte man, aber diesmal noch einmal den Mülheimer Preis für ein doch dann in gewisser Weise ähnlich gestricktes Stück wie die anderen preisgekrönten Stücke von ihr, das wollte man doch nicht.
Seit 44 Jahren gibt es den Preis, das hatten Sie gesagt, Herr Doppler. Aus heutiger Sicht ist, wenn man jetzt mal den Blick in die Vergangenheit richtet, ist dieser Preis, spiegelt der die deutsche Dramengeschichte wider?
Ja, das könnte man schon sagen, nicht? Also es gibt so eine feste Größe über die Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen. Das ist Elfriede Jelinek. Begonnen hat es mit Franz Xaver Kreuz. Also man kann eigentlich durchaus eine Literaturgeschichte des deutschen Dramas seit 44 Jahren daran schreiben. Natürlich gibt es auch Ausrutscher oder Stücke, die nicht sehr oft nachgespielt worden sind. Und es gibt zum Beispiel, Thomas Bernhard hat nie hier einen Preis gewonnen. Es gibt auch Autoren, die hier fehlen. Aber prinzipiell lässt sich, glaube ich, schon auch ganz gut die Entwicklung feststellen. Das große Problem, glaube ich, bei Mülheim ist wohl das, wie weit ist überhaupt der Autor, der Text für eine Theateraufführung wirklich die Grundlage? Wie weit arbeitet nicht beispielsweise der Regisseur daran weiter? Das verstärkt sich immer mehr. Und ein Stück des Regisseurs Stone wurde nicht gezeigt. Es war zu kompliziert, aber das ist eigentlich ein Regisseur und kein Autor, der hier die griechische Trilogie eigentlich auch zur Nominierung gebracht hat.
Die Mülheimer Theatertage mit der Preisverleihung am Abend. Thomas Köck wurde ausgezeichnet mit dem Mülheimer Dramatikerpreis für sein Stück Atlas. Bernhard Doppler hat live aus Mülheim berichtet. Herr Doppler, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Jean-Türk Kiran.
Der französische Philosoph Michel Serres ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er schrieb mehr als 50 Bücher. Für sein Denken erhielt der Philosoph 2012 unter anderem den deutschen Meister Eckhart-Preis. Die Begründung lautete damals: brillante Einsichten in die Strukturen unseres Denkens. Serres lehrte an der Pariser Sorbonne und dem kalifornischen Stanford. Als Vermittler zwischen den Wissenschaften wurde er 1990 in die Académie Française aufgenommen, Frankreichs bedeutendste Gelehrtengesellschaft. Der amerikanische Psychedelic-Rock-Musiker Rocky Erickson ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Er galt als Pionier in seinem Genre und beeinflusste viele andere Bands und Musiker, so auch ZZ Top, R.E.M. und Ghost. In den 60er Jahren war Erickson Sänger und Vordenker der 13th Floor Elevators, deren größter Hit You're Gonna Miss Me hieß.
Realize,
Türkische Behörden haben Ermittlungen gegen mehrere Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, sexuelle Gewalt und Gewalt gegen Kinder zu propagieren. In sozialen Medien wurden Passagen aus ihren Romanen zitiert, in denen sie sich mit solchen Missständen in der türkischen Gesellschaft befasst hatten. Betroffen sind Ayşe Kulin, Elif Şafak und Abdullah Şevke. Şevke und sein Verleger sind mittlerweile verhaftet worden. Das sudanesische Hauptstadtbüro des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera ist geschlossen worden. Den Reportern des Senders wurde verboten, im Land zu arbeiten. Trotz dieser politischen Einflussnahme werde man weiterhin über die Geschehnisse im Sudan berichten, ließ der Sender mitteilen. Im April war Sudans Präsident Omar al-Bashir nach 3 Jahrzehnten an der Macht von den Streitkräften gestürzt worden. Seitdem ringen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung.
Fazit: Die Kultur vom Tage. Die freie Theaterszene ist auf Vernetzung angewiesen und die geschieht am besten am Rande von Festivals. Eines davon ist das Performing Arts Festival in Berlin. Seit 2016 ist es zu einem fixen Termin im Theaterkalender geworden und das nicht nur fürs Fachpublikum. Am Dienstag hat das Festival begonnen. Rund 100 Programmpunkte bieten neben den zahlreichen Vorstellungen auch Theaterspaziergänge, internationale Austauschangebote und Performances im öffentlichen Raum. Ein großes Schaufenster auf die Berliner freie Theaterszene also. Und Gerd Brendel hat durch dieses Schaufenster für uns geblickt.
Wie stark bist du? Gibt es erfolgreiche Selbstverteidigung?
Von der Decke im Theaterdiscounter hängen Boxsäcke. Willkommen im Fight Club. Aber statt Brad Pitt laufen 7 Frauen in Trainingsanzügen im Kreis und stellen ihre Fragen. Kickboxen und Kampfsport sind nicht die einzigen Antworten, die das Performance-Kollektiv Frauen und Fiktion zu bieten hat. Eine Performerin nach der anderen tritt vor.
Ob er Hilfe braucht oder ob er von alleine gehen kann.
Als Wirtin aus dem Milieu mit aggressiven Gästen zum Beispiel.
Denn wenn die trinken und feiern, die haben vor nichts, die haben vor gar nichts Respekt. Und dann musst du von vornherein durchgreifen und dann auf so eine Art, dass sie genau verstehen, ey, bis hierher und nicht weiter.
Eine andere Frauenstimme vom Band erzählt ihre Geschichte zu Ende. Es folgen eine Türsteherin, eine Kampfsportlerin, eine Sozialarbeiterin im Männerknast. Und nie ist klar, wer was wirklich erlebt hat. Am Ende gehören die Geschichten allen. Jeder Mann ein potenzieller Täter, jede Frau ein potenzielles Mitglied im Fight Club, die sich nichts gefallen lässt. Theater als Ermöglichungsraum. Frauen und Fiktion gehört zu den 6 KünstlerInnen, deren Produktion das Performing Arts Festival in einem besonderen Introducing-Programm finanziert.
Es gibt eine sehr starke Auseinandersetzung mit Queer- und Genderfragen.
Festival-Kuratorin Sarah Israel.
Wie werden Körper verstanden in Gesellschaft? Also es ist ja nicht nur, bin ich Mann, bin ich Frau, sondern überhaupt, was ist der Körper? Wie wird er wahrgenommen? Wie wird er objektiviert?
Zu Beginn von Jan Rossmanns Performance sitzt er, sitzt sie, nackt vor einer Lampe. Kurzes Haar, Schnurrbart, Brüste. Ringsum dunkel.
Where to start?
Dann gehen alle Lampen an. Jan Rossmann, jetzt in T-Shirt und Jeans, verhaspelt und verheddert sich mit zahllosen im Raum verstreuten Requisiten. Im Kampf mit der Tücke der Objekte wird klar, hier ringt eine mit ihrer Identität und kämpft gegen die Verobjektivierung als Freak durch die Gesellschaft. Das Bild von der Freakshow gilt im Grunde auch für die anderen nicht vom Festival geförderten 100 Produktionen im Programm im besten Sinne. Einzig allein der Nachweis einer gewissen Professionalität reichte zur Teilnahme. Das Spektrum reicht von Tanz, Performance bis Sprech- und Musiktheater. Der Erfindungsreichtum der Künstler, mit buchstäblich keinem Cent eine Aufführung zu stemmen, verdient Respekt und mitunter Bewunderung. Message one. Die Akteurinnen sind mit ungezügelter Spielwut dabei, es lebe die Anarchie. Die behauptet Özgür Erkök in seiner Ein-Mann-Show Once Upon a Time in an Unknown Future. In einem Neuköllner Club beschwört er die ungezähmte Lust des wilden Mannes gegen eine Zukunft, in der die genmutierten Menschen den Tod und Verdauungsprozesse wegrationalisiert haben. Auf dem Performing Arts Festival ist wenig normal. Das gilt auch für die Finanzierung. Die bleibt unsicher. Es wäre schade um die Freaks und ihr erstaunliches Theater.
Noch bis morgen dauert das Performing Arts Festival in Berlin, Geert Brendel berichtete. Museen haben traditionell die Aufgabe, zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, auszustellen und zu vermitteln. Dies alles findet selbstverständlich nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Gegenteil, die Museen sind öffentliche Institutionen. Ein Museum reagiert auf das gesellschaftliche Umfeld und wirkt in die Öffentlichkeit hinein. Und damit ist klar, welch eminent kulturpolitische Bedeutung Museen haben. Auf einer Tagung in der Kunsthalle in Rostock wird ab morgen genau darüber nun gesprochen, mit einem klaren historischen Fokus, die Rolle der Museen in der DDR. Veranstalter der Tagung ist die Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte. Lukas Kladders ist der Vorsitzende der Gesellschaft und er ist jetzt bei mir im Studio. Herr Kladders, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Vor bald 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Das war der Anfang vom Ende der DDR. Warum diese Tagung zum jetzigen Zeitpunkt?
Es erschien uns in der Richard-Schöne-Gesellschaft einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, die Tagung jetzt stattfinden zu lassen. Es gab natürlich zum einen ganz formell die Daten des 50-jährigen Bestehens der Kunsthalle Rostock, wo diese Tagung eben auch stattfindet. Es gab darüber hinaus aber eben auch die Jubiläen der Staatsgründung der DDR, wie natürlich auch der sogenannten Wende. Darüber hinaus muss man aber ganz klar sagen, auch aus dem Thema heraus, ist das ein guter Moment, weil wir haben einerseits eine ausreichende historische Distanz, um jetzt analytisch zurückzublicken. Wir haben gleichzeitig aber auch immer noch Zeitzeugen, die aus eigener Erfahrung über diese Zeit berichten können. Und wir hoffen, dass wir beides zusammen sehr fruchtbar machen.
Vielleicht ein Satz zur Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte. Welche Aufgabe haben Sie? Warum wenden gerade Sie sich diesem Thema zu?
Also wir sind ein 1994 in Berlin gegründeter Verein, mittlerweile mit etwa 90 Mitgliedern, was ja bei einem so exotischen Thema auch gar nicht so wenig ist, machen Salonvorträge, Exkursionen und eben regelmäßig wissenschaftliche Konferenzen zur Museumsgeschichte, haben durchaus schon das Kaiserreich, Weimarer Republik, Museen im NS war 2013 am Deutschen Historischen Museum eine große Tagung und es lag eigentlich auf der Hand, dieses Thema eben jetzt anzupacken.
Jetzt zum Stichwort DDR. Gab es sowas wie eine sozialistische DDR-Museumspolitik? Gibt es da so Leitlinien? Kann man das so ganz allgemein sagen?
Das kann man grundsätzlich so sagen. Natürlich ist die breite Vorstellung, dass die DDR natürlich ein marxistisch-leninistisches Geschichtsbild vermitteln wollte und das auch per se erstmal in allen Museumstypen. Es ist aber natürlich sehr fraglich, wie das dann in der Praxis ausgesehen hat, in durchaus sehr unterschiedlich funktionierenden Museen. Und das ist eben auch unser Ansatz. Also man kann ja Museen gewissermaßen negativ als Herrschaftsinstrumente betrachten, wo eben vermittelt wird, warum sind wir eine Nation oder warum ist der Kolonialismus eine gute Sache oder ähnliches. Gleichzeitig kann man natürlich auch argumentieren, Museen sind gewissermaßen Orte freier individueller Bildung. Und das ist eben gerade die Perspektive, die man heute oft da reinlegt. Und wir hoffen eigentlich, dass wir jetzt für die DDR-Museumsgeschichte eben auf jeden Fall wegkommen von dem Standpunkt, es gab eine von oben verordnete einheitliche Museumspolitik, die dann auch tatsächlich gewissermaßen von oben durchgesetzt werden konnte. Ich glaube, dazu sind Museen einfach zu komplexe Phänomene, als dass man das so einfach sagen könnte.
Die Museumslandschaft der DDR war ungemein reich. Wie nähern Sie sich jetzt dem Thema? Welche Fragen stellen sich?
Also ganz grundsätzlich gehen wir das Thema natürlich von dem Beginn der sowjetischen Besatzungszone bis in die Nachwendezeit an. Methodisch haben wir dann Sektionen, einerseits natürlich zum kulturpolitischen Rahmen, das war ja das Thema, was Sie gerade schon angesprochen hatten, dann eine Sektion zur Einbettung in einen internationalen Rahmen, da geht es dann zum Beispiel um Rückführung von Kulturgütern aus der Sowjetunion, Ausleihverkehr mit Nachbarländern und auch dem westlichen Ausland oder den Umgang mit Forderungen kolonialer Provenienz und anschließend widmen wir uns dem, was im Museum passiert, der Museologie, also das, was man dann im deutschsprachigen Raum auch gerne Museumskunde nennt, also der Frage, wie wird ausgestellt, nach welchen Prinzipien, wie sieht die Architektur aus?
Wie wird geforscht? restauriert. Das sind genau. Alles diese
also
ganzen Aspekte.
Tatsächlich eben die Fragen von, was tun eben Leute, die am Museum arbeiten. Und dann auch zu den Sammlungskonzepten, neben der großen Thematik, die wir ja momentan haben, die Frage eben der DDR-Provenienzen und der Frage, inwiefern man dort von Enteignungen sprechen muss, geht es eben auch zum Beispiel um so etwas wie die Frage, ob die DDR sich eigentlich selbst gesammelt hat. Und auch eben die Objektbewegungen, da kommt eben dieses Thema, was ich gerade schon ansprach, also Bodenreform, sogenannte Schlossbergungen. Das wird natürlich, auch weil es gerade ein aktuelles Thema ist, breit behandelt.
Und das sind Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen befassen oder sind das auch ehemalige Museumsleute, die in Verantwortung waren? Zeitzeugen, Sie haben sie ja schon genannt.
Es sind sowohl als auch, das war gerade eben der Ansatz, also man sieht es zum Beispiel schon an unserem Eröffnungsabend, wir haben mit Dr. Wolf Kage jemanden gefunden, der den Veröffnungsvortrag hält, der selber noch im Museumsdienst der DDR gestanden hat, da lange in Mecklenburg-Vorpommern anschließend tätig war im Museumsverband und der sich eben auch schon seit den 90er Jahren immer wieder mit der Museumsgeschichte der DDR beschäftigt und uns erklären wird, wo sozusagen die Balance zwischen bürgerlichem Kunstmuseum und sozialistischen Anforderungen war. Und zum anderen haben wir an diesem Eröffnungsabend mit Elke Neumann eben eine aktuelle Doktorandin, die sich mit der Ostseebiennale und der Entstehung der Kunsthalle Rostock beschäftigen wird.
Welche Rolle spielt der Tagungsort, die Kunsthalle Rostock?
Die Kunsthalle Rostock ist gewählt, weil es eben das 50-jährige Bestehen der Kunsthalle Rostock in diesem Jahr zu feiern gibt.
Ein DDR-Bau?
Ein DDR-Bau, genau, 1969 eröffnet. Oft beschrieben als der einzige, also es ist tatsächlich der einzige moderne Kunstmuseumsneubau. Allerdings gibt es in der DDR-Geschichte tatsächlich einige wenige auch DDR-Museumsneubauten, aber eben keine Kunstmuseumsneubauten.
Morgen beginnt die internationale Tagung Museen in der DDR in der Kunsthalle Rostock. Sie dauert bis Dienstag. Lukas Kladders war das, Vorsitzende der Richard Schöne Gesellschaft für Museumsgeschichte. Und diese Gesellschaft veranstaltet diese dreitägige Tagung. Herr Kladders, Dankeschön.
Vielen Dank.
Jetzt gibt's hier in Fazit den Blick in die Feuilletons. Heute wieder mit dem Wochenrückblick und zwar von Arno Orzesek.
Ihr versteht's uns einfach nicht, titelte die Tageszeitung Die Welt. Das klang so, als würde ein missverstandener Österreicher zu ignoranten Deutschen sprechen. Tatsächlich aber war es der Weltautor Dirk Schümer, geboren in Nordrhein-Westfalen, der erklärte, das Strache-Video über das Treffen mit der angeblichen Oligarchentochter ist nicht Ausdruck rechter Gesinnung, sondern bezeugt nur die Mentalität aller Wiener Parteien. Es geht ums Staatskassenplündern. Und weiter lehrmeisterte Dirk Schümer, was die Deutschen am österreichischen Anderssein so partout nicht begreifen, ist die zuweilen ungustiöse, aber sozialpolitisch gelungene Einbindung des rechten Randes. Inzwischen funktionieren nämlich alle drei dominierenden Parteien weitgehend sozialdemokratisch, also umverteilerisch und klientelistisch. Die Wochenzeitung Die Zeit ließ sich die austriakische Intrigenkultur lieber von dem qua Geburt legitimierten österreichischen Schriftsteller und Regisseur David Schalko erklären. Ich kriege ständig Mails, in denen steht, das ist ja von dir, das ist dein Drehbuch. Aber ich kann Ihnen versichern, von mir stammt das Video nicht und ich wäre auch nicht stolz darauf. Aber ja, ich kenne das österreichische Politmilieu, diese Gier, diese Bereitschaft zur Korruption. Das alles fing ja nicht mit Strache an. Man braucht nicht besonders viel Fantasie, um sich diverse FPÖ-Politiker in ähnlichen Situationen vorzustellen. Auch Leuten wie Gerhard Schröder traut man eine ähnliche Machtobszönität zu. In sehr primitiver Form ist es doch ein Abbild der Verdorbenheit eines politischen Milieus. David Schalko in der Zeit. Kaum weniger beachtet als das Strache-Video wurde hierzulande das Video des YouTubers Rezo. In der Tageszeitung feixte Michael Brake, nein, ich habe das Rezo zerstört die CDU-Video nicht gesehen, also nicht komplett. Hey, es ist 55 Minuten lang. Wer hat bitte so viel Zeit? Ja wohl nur Leute unter 30. Alle anderen denken sich, 55 Minuten, danach bin ich schon fast tot. Dann wurde der Taz-Autor Brake ernster. Auch wenn ich es natürlich sympathisch finde, dass jemand die CDU argumentativ auseinandernimmt, bin ich doch leicht überfordert von Ein-Personen-Sendestationen mit einer Reichweite, bei der es früher irgendeine Form von redaktionellem Korrektiv gab. Und schließlich, liebe Taz-Fans, hört und staunt, nahm Brake die CDU in Schutz. Sie habe gar keine Chance gehabt, nicht wie ein Volltrottel dazustehen. Aussitzen? Ignorant. Mit den gleichen Mitteln antworten? Unglaubwürdig. In irgendeiner Form darlegen, warum Rezo sich geirrt hat? Besserwisserisch. Ein 11-seitiges PDF als Antwort veröffentlichen? Peinlich. Sich hinstellen und sagen, hey, der junge Mann hat einfach in vielen Punkten recht, wir sind ein ziemlicher Mistladen? Sehr einsichtig, aber strategisch auch nicht wirklich klug, eventuell. Es ist irgendwie alles falsch. Eine Cyber-Zwickmühle. Noch unduldsamer, mit Politik à la Rizzo, zeigte sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da wird postuliert, ex cathedra gesprochen, bei der Sache bleibt es selten, gerne wird es persönlich und am Ende haben wir ein Stadium erreicht, das die frühere grünen Europaabgeordnete Helga Trüpel Governance by Shitstorm nennt. Ihre Partei profitiert zurzeit ganz außerordentlich von dieser Social-Media-Demokratie, die nach einer Jugendbewegung aussieht, dem Wesen nach aber nichts anderes als Populismus 4.0 ist. Die Süddeutsche Zeitung machte sich Gedanken über die Reaktionen der Alten auf die Attacken der Jungen. Bemühte Verweise auf Profis, denen der Klimaschutz zu überlassen sei, oder der Verweis auf deutsche Schlüsselindustrien und Arbeitsplätze können einen jungen Menschen, der das Erreichen seines 50. Geburtstags gefährdet sieht, kaum beruhigen. Die Attackierten laden die Neubauers, Thünbergs und Rizos nun in absolutionsheischender Zwangsumarmung auf alle zur Verfügung stehenden Podien. Die Hoffnung hierbei, dass sich das überbordende Selbstbewusstsein, der Drang hin zu unmittelbaren Veränderungen hier zurück in bekömmliche Diskurshäppchen eindampfen lässt, in sinnvolle Denkanstöße, die aber doch bitte schön nicht den Status quo in Frage stellen, weil Klimaschutz ist doch seit 30 Jahren die Top-Priorität, liebe Kinder. Sarkastisch, die SZ-Autoren Theresa Hein und Quentin Lichtblau, beide selbst recht jung. Das Klima kippt und die soziale Balance kippt mit, konstatierte die FAZ, in der die Politökonomin Maya Göpel und die Meeresforscherin Antje Boetius grundsätzlich wurden. Die Kosten der Verluste an Arten, Natur, Lebensqualität und Wirtschaftsgrundlagen steigen schnell. Leidtragende sind wir alle, vor allem aber die junge Generation. Klimaschutz als Generationenfrage tritt nun so offensichtlich zutage, dass eine Transformation unserer Wirtschafts- und Lebensgewohnheiten nicht nur naturwissenschaftlich und ökonomisch rational, technisch möglich und ethisch integer erscheint, sondern schlicht unvermeidlich wird. Maya Göpel und Antje Boetius in der FAZ. Wir bleiben politisch, kommen aber auf Intimes zu sprechen. Ein Sexstreik macht noch keine Revolution, titelte die Neue Zürcher Zeitung, in der sich Sarapinis Hollywood-Star Elisa Milano vorknöpfte. Und zwar, weil Milano aus Protest gegen die maximale Verschärfung der Abtreibungsgesetze in einigen US-Bundesstaaten zum weltweiten Sexstreik der Frauen aufgerufen hatte. Pines wollte sich lieber gar nicht ausdenken, welcher Gedanke hinter Milanos Aufruf steckt. Es würde darauf hinauslaufen, dass Frauen mit sexuellen Handlungen männliche Friedfertigkeit kaufen. Und dass sexuelle Befriedigung nur Männern wichtig ist, Frauen nicht. Milano degradiert Männer zu lüsternen Wildschweinen und Frauen zum Sextoy. Sie betrachtet Frauen aus der Perspektive derer, die in Frauen nur ein Mittel zur Lustbefriedigung sehen. Backpfeifen mit Schmackes ausgeteilt von Sarapinis in der NZZ. Die Menschen sind also mal wieder im Zwist mit sich. Damit sie aber trotzdem Chancen auf einen netten Sonntag haben, mag ihnen der Ratschlag weiterhelfen, der in der Taz Überschrift wurde. Erstmal alles umarmen.
Arno Ozesek mit seinem Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick. Soweit unser Fazit an diesem Samstagabend mit Eckhard Rölke. Danke fürs Zuhören und guten Abend.